Ich lese den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, das ist nur ein kurzes Stück. Und dann singen wir als ein Lobgesang Jesu. Ihr werdet dann auch, wenn wir den Text gehört haben, wissen, warum das dann angemessen ist, ein Lobpreis Jesu zu singen. 403, schönster Herr Jesu. Das Tolle an dem Lied ist ja, wie hier der Lobgesang für Christus verbunden wird mit Schöpfungsmotiven. Und das passt so richtig in die Jahreszeit. Lukas 19, 37 bis 44. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölberges war, da fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freude Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und riefen: Gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu Jesus: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Und er antwortete: Ich sage euch, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tage, was zum Frieden dient. Aber nun ist es von deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich her einen Wall aufwerfen, werden dich belagern und von allen Seiten bedrängen und dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Schönster Herr Jesu, alle 5 Strophen.
Schönster Herr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich war etwas verwundert über den vorgeschlagenen Predigtext, weil das Evangelium eigentlich diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem ja ist, wo die Leute Palmzweige auf den Weg legen, auch ihre Kleider ausbreiten. Und dieser Text kommt ja am ersten Advent schon als Evangelium und dann auch am Palmsonntag. Jetzt noch am Sonntag Kantate. Habt ihr aus dem Text eine Stelle gehört, die euch eine Vermutung eingibt, warum er gewählt ist für diesen Sonntag? Jawohl, genau. Wenn diese schweigen, also die Jünger, wenn sie schweigen würden, dann würden die Steine schreien, sagt Jesus. Eine merkwürdige Aussage. Ich habe als erstes an ein Erlebnis gedacht, von dem unsere Tochter Antonia erzählte, als sie noch hier in die Grundschule ging nach Bramenau. War sie so euer Alter, ein bisschen jünger sogar. Also ihr seid ja nicht mehr in Grundschule. Also vielleicht so 3-4 Jahre jünger. Und da standen die Kinder aus unserer Kindergemeinde an der Bushaltestelle und sangen aus vollem Herzen Lieder, die sie hier freitags in der Kindergemeinde gelernt hatten. Lieder von Jesus. Und da wurden sie von Erwachsenen zurechtgewiesen, sie sollten jetzt mal ihre Jesuslieder nicht dort singen, sondern zu Hause könnten sie das ja machen. Also für jeden Fußballverein hätten die Kinder an der Bushaltestelle singen dürfen, nicht? Für RB Leipzig oder Bayern München, aber nicht für Jesus. Dieses Lob stört. Und im Psalm 8 heißt es aber, aus dem Munde der jungen Kinder hast du eine Macht zubereitet, um deiner Feinde willen. Die Kinder haben es dort einfach so frisch von der Leber weggesungen. Es ist wahr, was der Psalm sagt. Erwachsene können meist nicht mehr so unbekümmert in der Öffentlichkeit Jesus ehren. Sie verstummen oftmals schon im Vorhinein, bevor der Widerspruch überhaupt laut wird. Vielleicht ist das so bei uns, weil wir ja schon ahnen, nicht, was kommt, also dann halten wir uns sehr zurück. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, die auch gerne das Lob zum Schweigen bringen wollten, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Jesus wird immer ein Zeugnis für sich haben in der Welt, immer. Aber warum bringt eigentlich Jesus hier die Steine ins Spiel? Das ist doch ein komisches Wort, nicht? Dachte dann immer, das ist halt irgendwie so bildlich gemeint. So bildlich gemeint. Wenn die schweigen, dann schreien die Steine. Ein Bild. Nee, es ist mehr als ein Bild. Für diesen Moment brach der Jubel für Jesus nicht ab. Seine Gegner blieben mit ihrer Kritik allein. Aber schon sehr bald drehte sich das Blatt um 180 Grad und das Lob der Jünger verstummte. Total. Haben wir es gerade erst gehabt, Passion und Ostern, nicht? Nachdem Jesus verhaftet war und dem Pilatus vorgestellt wurde, da mischte sich kein einziger Hosianna-Ruf seiner Anhänger mehr zwischen die kreuzige ihn Schreie der Gegner. Und außer Johannes war keiner der Jünger dort am Kreuz. Schweigen im Walde. Und trotzdem wurde das Wort Jesu wahr, wo diese, also die Jünger, schweigen, werden die Steine schreien. Zum Beispiel möchte ich euch mal einen solchen Stein vorstellen, biblisch, also bildlich gesehen, nicht? Pilatus. Pilatus war ein Mann, der hatte ein Herz wie Stein. Skrupellos. Er hatte schon so viele Menschen hinrichten lassen. Das ging ganz schnell bei den Römern, ne? Aufständische, zack, Urteil gesprochen, Kreuzigung, das juckte die doch nicht. Und hier aber regte sich in diesem Heiden auf einmal sein Gewissen. Und da stellt er Jesus das Zeugnis aus, dieser Mensch hat kein Unrecht getan. Ist doch großartig, oder? Da klagen sie ihn an unter vielen Lügen und so, seine Jünger sind nicht da, die schweigen, da muss es Pilatus tun. Ich finde keine Schuld an ihm. Ja, tatsächlich, unschuldig wurde Jesus ja hingerichtet, nicht? Sein großartiges Zeugnis. Und auch seine Ehefrau stellte Jesus ein klares Zeugnis aus, als sie ihren Mann sagen ließ, sie schickt ja extra einen Boten, ich stelle mir das mal vor, Pilatus auf dem Richterstuhl. Und nun hat seine Frau wieder was.
schickt ihn am Boden und sagt, mischt sich ein in den Prozess, unvorstellbar. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Sie hat schlechte Träume gehabt in der Nacht, Albträume, nicht? Mach dir nicht die Hände schmutzig wegen diesem Gerechten. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Zwei Heiden. Später dann der gekreuzigte Verbrecher. War auch so ein versteinerter Mann mit einem harten Herzen. Und da jetzt auf einmal am Kreuz hängt er da in seiner letzten Stunde, ergreift er Partei für Jesus und sagt auch, dieser hat nichts Unrechtes getan. Merkt ihr diese Beteuerung, dieser ist unschuldig, ist ja eigentlich die Botschaft des Evangeliums, nicht? Der Schuldlose, reine vor Gott, trägt die Schuld der anderen, deswegen hängt er da, aber er hat keine selber. Und das bezeugt dieser Mann, er hat nichts Unrechtes getan. Und dann kommt sein persönlicher Hosianna-Ruf. Die Menge hatte am Wegesrand gerufen, Hosianna, wisst ihr noch, was das heißt? Ich habe das ja in der Kindergemeinde euch immer erklärt. Jetzt wird es offenbar. Also Halleluja heißt Ehre sei Gott, aber Hosianna heißt Herr, hilf. Ist ein Gnadenruf, ne? Aber im Grunde auch deswegen trotzdem ein Lob, weil wenn wir jemanden um Hilfe anrufen, dann heißt das ja, wir trauen es ihm zu, nicht? Im Grunde genommen ehren wir ihn damit auch. Ich habe ein ganz schwieriges Problem im Haus mit der Elektrik und da gehe ich nicht zu irgendjemandem, sondern zu jemandem, dem ich es wirklich zutraue. Und dann ehrt ihn das auch. Und deswegen helfen auch meistens Leute gerne. Wenn man sich Freunde machen will, muss man sie um Hilfe bitten. Und er sagt also, dieser Verbrecher am Kreuz, neben Jesus, bei uns haben wir ja ihn nicht, haben wir nur Jesus in der Mitte, im Grunde, Herr, hilf. Er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus wird in das Reich Gottes eingehen, das bezeugt dieser Mann. Obwohl die Gegner gesagt haben, als ein Gottloser muss er sterben, nicht für seine Gotteslästerung. Und dieser Mann bezeugt, nein, dieser Jesus wird ins Reich Gottes eingehen und er ist der Einzige, der mir jetzt helfen kann. Wer kann einem Menschen helfen, wenn er im Sterben ist? Jesus. Der selber gesagt hat, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das bezeugt jetzt dieser Mann. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich möchte dort nämlich auch hin und nicht in die Verdammnis. Der Einzige, der helfen kann. Und zuletzt bezeugt dann der gepanzerte Hauptmann, der die Kreuzigung überwachte, wie schon unzählige andere, der hart war wie Eisen, bezeugt auf einmal, dass dieser Mann Gottes Sohn gewesen war. Beschreibt Matthäus, ne? Steht er da unterm Kreuz und als Jesus gestorben war, sagt, es ist vollbracht, Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Da sagt er, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das ist die stärkste Aussage von allen. Also Pilatus und seine Frau bezeugen Jesu Unschuld, dass er ein Gerechter ist. Der Schächer am Kreuz, dass Jesus nicht für eigene Schuld stirbt und dass er uns allein vor Gott wirklich vertreten und helfen kann. Und schließlich bezeugt der Hauptmann ihn als den Sohn Gottes. Und jetzt an dieser Stelle der Passionsgeschichte kommt tatsächlich auch die Steine noch zum Schreien, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Matthäus berichtet, dass die Felsen zerrissen. Habt ihr das schon mal gelesen? Als Jesus starb, da sprangen die Felsen und es war eine Sonnenfinsternis, 3 Stunden. Auch der Himmel legt ein Zeugnis ab um die Mittagszeit. Und dann bekamen auch noch die Hohenpriester ihre ganz persönliche Predigt, die ihn hatten hinrichten lassen. Am Tag, als in Jerusalem die Passahlämmer geschlachtet wurden, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben an bis unten aus. Der Vorhang, der das Allerheiligste abgeschirmt hatte, weil Gott heilig ist und wir nicht zu ihm können. Nicht? Das ist ja das Zeugnis dieses Vorhangs im Tempel. Gott ist im Allerheiligsten, wir kommen nicht zu ihm, weil wir sündige Menschen sind. Jetzt zerreißt der Vorhang, das ist eine Predigt. Wo diese schweigen, werden die Steine schreien. Die Texte bezeugen uns auch, dass das Lob Jesu gar nicht unterbunden werden kann. Das war ja der Versuch, ne? Jesus mundtot machen, sein Zeugnis auslöschen. Es ging nicht. Und wo die Jünger nicht mehr auf dem Plan waren, kamen die Heiden ins Spiel und andere. Das Lob Jesu in dieser Welt kann nicht unterbunden werden. Die Frage ist aber, was ist denn mit uns? Diese Frage stellt sich, was ist mit uns? Wollen wir schweigen und es anderen überlassen? Das ist die Frage an die Gemeinde Jesu und an die Kirche Gottes in der Welt. Wollen wir es anderen überlassen? Das wäre ja nicht für Jesus ein Verlust, wenn wir ihn nicht ehren. Ja, Jesus braucht uns nicht.
Es ist für uns selbst ein Verlust und für die Welt, in der wir leben. Und da möchte ich jetzt einen anderen Gedanken eröffnen mit der Frage, warum wollten eigentlich die Gegner Jesu damals wie heute das Lob des Herrn verhindern? Warum wollen sie es eigentlich unterdrücken? Warum wollen sie es eigentlich klein halten? Es kann ihnen doch egal sein. Ist doch eine einfache Frage, nicht? Warum muss die Welt und die Dörfer, selbst die verchristlichte Welt in den Kirchgemeinden, Gemeinden, die sich irgendwo neu gründen und vielleicht von enthusiastischer Frömmigkeit sind und begeisterten Lobpreis singen, diese sofort als Sektierer diskreditieren und da ein schlechtes Etikett aufkleben? Warum? Tja, überlegt mal, warum wollen die das verhindern? Weil das Lob Gottes eine geistliche Macht ist. Es gehört zu den geistlichen Waffen. In der Bibel ist von Waffen die Rede. Nicht im Neuen Testament, 2. Korintherbrief, sagt Paulus Kapitel 10, wir haben Waffen, die sind nicht materiell, geistliche Waffen, die sind mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Jesu Christi erhebt. Seht ihr, und gegen die Erkenntnis, dass Jesus wirklich der Sohn Davids ist, der König Israels, der im Namen des Herrn kommt, dagegen erhob sich das Denken der Pharisäer. Das wollten sie nicht akzeptieren. Und deswegen war es ihnen ein Stachel im Fleisch, dass die Jünger genau dies laut bezeugten. Da wackelte die Festung ihrer Ablehnung, in die sie sich zurückgezogen hatten. Ich möchte das nochmal von der anderen Seite aussprechen, einfach, weil dann merken wir, wie modern das ist, nicht? Diese Pharisäer waren bereit, Jesus als einen interessanten und besonders begabten Rabbi anzuerkennen. Es gab ja viele Rabbis damals, Lehrer, die wanderten umher und hatten Schüler. Und Jesus ist einer davon. Aber als die Jünger Jesu ihn als den Messias priesen, da wurde es ihnen zu viel. Wenn der König ist, müssen wir uns vor ihm beugen. Dieses Lob sollte schweigen, weil es die Welt bedroht. Aber die Menge pries ja nun Jesus wegen seiner Taten. Konnten so viele Menschen lügen? Oder musste man das anerkennen, dass seine Taten ihn als den Sohn Gottes auswiesen? Dieses ausgesprochene Lob Jesu war eine unangenehme Macht, die Pharisäer herausforderte, ihn doch jetzt auch anzuerkennen. Und das wollten sie nicht. Und deswegen mussten sie etwas gegen dieses laute Lob tun. Und so ist das in unserer Gesellschaft bis heute. Machen wir eine Geburtstagsfeier und geben da Gott die Ehre, ist das ein spitzer Stein im Schuh von allen, die sagen, ach, das sind doch alte Dinge von gestern, die Bibel ist doch von vorgestern. Ich erinnere mich noch, hier Lilli und Justus haben geheiratet. Und wenn der Hochzeitstanz ein Lobpreislied ist, dann wird die versammelte Hochzeitsgesellschaft auf einmal davon berührt. Ich weiß nicht, habt ihr da Rückmeldungen gehört? Nee, seid froh. Aber es kann manchmal auch ganz anders ausgehen. Dann sagen die, was sollte das denn? Und wir wollen damit in Ruhe gelassen werden, nicht? Das ist immer der Punkt. Das Lob Gottes ist eine geistliche Macht, es wirkt in die unsichtbare Welt. Und deswegen heißt es in Psalm 69, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn ehren mit Dank, dass es die Elenden mitbekommen und sich freuen und allen, die Gott suchen, wird das Herz aufleben. Es gibt nämlich auch Menschen, die Gott suchen. Und wo kriegen die Antworten? Wo kriegen die einen Hinweis? Da, wo das Lob Gottes laut wird. In Apostelgeschichte 16 wird uns berichtet, wie das Lob der Apostel, haben wir auch in der Kindergemeinde mal gehabt, diese Geschichte, wo die gefangen werden, in den Knast gesteckt und um Mitternacht beginnen sie Gott zu loben. Und da gibt es plötzlich ein Erdbeben, das Gefängnis bricht auf, nicht? Die Türen öffnen sich, wo das Lob Gottes erklingt. Da geschehen auch heute Zeichen und Wunder, wie Brigitte gesagt hat. Auch so rum ist es. Wo Gott geehrt und gepriesen wird, geschehen auch heute noch Wunder. Immer wieder kann man das mal lesen, dass in der Gemeinde unter dem Lobgesang der Gemeinde und ihrem Gebet Menschen auch körperlich heil werden können. Es muss nicht immer sein, es ist kein Automatismus, wir haben das nicht in der Hand, aber es ist eine Möglichkeit. Wo das Lob Gottes gesungen wird, können Menschen auch körperlich heil werden, können herausgeholt werden aus ihrem Kerker. Von Martin Luther zum Beispiel wird gesagt, dass er oft so geplagt war von Depressionen und niederschmetternden Gedanken,
Und da hat er gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Teufel zu vertreiben, mit dem Lied zur Ehre Gottes. Psalm 138, wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Hinter all den Widersachern, die das Lob Gottes madig machen und ersticken wollen, steht letztlich der eine Widersacher und der Feind Gottes und Feind der Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Wir haben das in dem Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott, ich zitiere, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Der Name Jesu. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streibt für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Wenn wir Gott loben und von seinen Taten erzählen und Zeugnis geben von unserem Glauben, hat das eine Wirkung auf unsere Umwelt? Ganz gewiss. Viele Erweckungen in der Geschichte und viele Evangelisationen waren und sind durch geistliche Lieder begleitet. Allerdings natürlich dann durch neue Lieder. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die großen Erweckungsbewegungen, die um Billy Graham in den 70er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren gewesen sind, zustande gekommen wären, wenn man einfach stur und stupide weiter 500 Jahre alte Lieder aus dem Gesangbuch gesungen hätte. Das wird nicht gehen. Die Kultur wandelt sich, die Menschen wandeln sich, nicht? Ihr Empfinden wandelt sich. Es gibt Musik, die uns das Herz öffnet und es gibt Musik, die schnürt uns innerlich zu. Und wie zum Beispiel meine Eltern es kaum ertragen konnten, wenn ich Herbert Grönemeyer gehört habe, da ging ihnen das Herz nicht auf. Allerdings dem Bernd Wunderlich auch aus dem Chor. Ist ein großer Fan von Herbert Grönemeyer. Also es gibt Musik, die schnürt uns innerlich zu und es gibt Musik, die öffnet uns. Und das ist halt unterschiedlich, nicht? Deswegen braucht es immer wieder auch das neue Lied, damit auch unterschiedliche Schlüssel sozusagen verwendet werden, Herzen aufzuschließen. Zuletzt noch der Gedanke, die Jünger verstummten, wie wir gehört hatten, und gaben nicht mehr Zeugnis, lobten auch den Namen Jesu nicht mehr in seiner größten Not. Aber sie haben das aus Schwachheit getan. Sie waren so voller Angst, so, es war Schwachheit. Jesus hat es ihnen vergeben. Und nach der Auferstehung hat er sie wieder ausgesandt als seine Apostel. Da sind sie dann losgezogen und haben das Lob Jesu unter alle Völker gebracht. Aber die Stadt Jerusalem verweigerte das Lob. In Jerusalem, wo Jesus auferstanden war, wo die Apostel am Pfingsttag 3000 Menschen auf einmal tauften, wo die Gemeinde wuchs und wo das Zeugnis Jesu laut wurde, verhärteten sich die Herzen derer, die Jesus ablehnten, immer mehr. Es kam zur Verfolgung, nicht? Stephanus wurde gesteinigt in Jerusalem als ein Zeuge Jesu. Die Gemeinde hart verfolgt, dass sie sich zerstreute. Jesus weinte über diese Stadt, weil er etwas Schreckliches kommen sah. Und das möchte ich am Ende sagen als einen sehr ernsten Gedanken, wo das Lob Jesu bewusst, möchte ich sagen, bewusst verweigert wird. Da braut sich das Gericht zusammen. Es war weniger als 40 Jahre später, als die Römer Jerusalem belagerten und dem Erdboden gleichmachten, so wie Jesus gesagt hatte. Seht ihr, und dann hat über Jahrhunderte haben diese Steine auch geschrien für die Wahrheit der Worte Jesu. Sie werden einen Wall um dich aufschütten und keinen Stein auf dem anderen lassen. Genau das ist geschehen. Die ungläubige Welt möchte, dass wir schweigen, dass wir hinter den Kirchenmauern bleiben, dass wir das Zeugnis von Jesus nicht öffentlich machen. Denn da, wo Menschen Jesus als den Heiland bezeugen, zeigt sich, dass er lebendig ist, nicht? Heute, dass sein Wort lebendig ist, dass es uns angeht. Wenn wir als Gemeinde Jesus als den König bezeugen, dem sich alle Knie einmal werden beugen müssen, dann ist das ärgerlich für alle, die diesen Anspruch Jesu ablehnen und sich nicht beugen wollen. Und trotzdem vermag eben dieses Zeugnis viel und sein Lob viel. Es ist eine Macht, die Türen öffnen kann. Das Lob Gottes ist eine Macht, die Niedergeschlagene aufrichten kann, trübe Gedanken vertreiben, Schwache stärken,
im Glauben bekräftigen und erneuern, die Freude wachhalten. Und deswegen lasst uns Gott loben, ganz kindlich und einfältig. Und wenn uns dieser kindliche Glaube fehlt, dann können wir Gott darum bitten. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Nun sage Dank und Lob den Herrn. Wir singen alle vier Strophen.